Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist leider nicht der Uli diesmal, aber dafür wieder der Matze. Guten Abend, Matze.
Schönen guten Abend, ich freue mich dabei zu sein.
Und der bombastische Philipp ist auch wieder da.
Guten Abend, Matze, willkommen zurück im alten Team.
Dankeschön. Gleich an der Stelle möchte ich mich bedanken, dass ihr bei eurer Jubiläumsfolge jedes Mal, wenn ich euer anspruchsvolles Musikjournalistenniveau runtergezogen hat in meinen Klamauk, das als Highlight sogar bezeichnet habt. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ihr den Podcast gehört habt.
Ja, deshalb mussten wir dich auch wieder zurückhaben. Es liegt natürlich, der wahre Grund ist, dass wir den Uli auf Recherche nach Island geschickt haben,
wo
er beim Iceland Airwaves die heißesten, angesagtesten Bands scoutet. Aber ein willkommener Anlass, um dich zurückzuholen. Vor allem hier für ein bisschen angenehme Zerstreuung in diesen düsteren Zeiten. Wo wir schon bei Sachen sind, die die Welt nicht braucht. Heute gab es einen neuen Beatles-Song. Philipp, du möchtest kurz ein bisschen abhaten, oder?
Nein, also du hast absolut recht, den braucht die Welt nicht. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich fand damals Free as a Bird schon grausam von der Qualität der Gesangsspuren von John Lennon. Und ich finde auch jetzt dieses Now and Then grausam. Ich weiß nicht, was die KI da gemacht hat. Also es klingt genauso wie so ein Tape von vor 70 Jahren, das im Keller geschmort ist. Und dann ist es auch noch so ein unspektakulär, belangloser Song. Also da fand ich die Melodie und den Refrain von Free as a Bird dagegen Welten besser wie diesen Song, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Also ich bin schwer enttäuscht. Da ist, glaube ich, eher die Entstehung des Songs bedeutend. Aber der Song an sich, naja, nichts für die History Books.
Matze, du gehst wie Philipp deep mit den Beatles.
Ja, ich hab langsam den Verdacht, dass die besten Zeiten der Beatles vielleicht schon echt hinter uns liegen. Könnte ich mir vorstellen. Naja, also es klingt doch besser als Free as a Bird und Real Love. Das war ja so eine schrottige Aufnahme. Also die KI hat zumindest technisch was bewirkt. Es klingt wie ein normaler Song. Ob sie nicht gebraucht hätte oder nicht.
Es klingt leider, es klingt künstlich. Also ich höre die KI irgendwie raus. Ich erkenne auch sofort, wenn irgendwas im Film CGI ist, ich erkenne raus, dass John Lennons Stimme nie so klang.
Hast du denn die neue Pumuckl-Stimme schon gehört?
Nee.
Die aufbereitet wurde. Die konnte man mit KI auch wieder genauso hinbekommen. Vielleicht gefällt dir das ja besser.
Aber es gibt doch nur ein Hans Klarin.
Ja, aber genau, da hat man quasi die Hans Klarin-Stimme jetzt wieder aufbereitet. Das klingt wirklich ziemlich genau wie früher. Okay. Laut Trailer.
Also beim ersten Hören fand ich die Beatles, den Pumuckl habe ich noch nicht gehört, fand ich klang ein bisschen zusammengeschustert und zusammengestückelt, ja, auch vom Songwriting her, aber nach mehrmaligem Hören finde ich ihn tatsächlich sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt nichts, was auf einer Best-of was verloren hätte, aber ganz solide eigentlich.
Die sollen das mal machen mit Hans Klarin, der die Lead-Vocals singt, dann vielleicht besser.
Die Beatles sind wieder da. Konzerte, wie jedes Intro. Philipp, wir hatten Klassentreffen.
Oh ja.
Es ist tatsächlich soweit gekommen. Die Love is Noise Crew hat sich an einem Ort zusammengefunden.
Posse.
Bei Captain Planet. Und es hat gleich die Anlage der Desi gesprengt sozusagen. Alle paar Minuten ist da die Anlage ausgefallen, aber dennoch ein sehr geiles Konzert.
Ganz genau.
Und schön, euch beide zusammen in den Arm schließen zu können.
Ja.
Hast du sonst irgendwas Interessantes zu vermelden aus den letzten 4 Wochen?
Nee, ich habe mich bei Captain Planet davor ein bisschen zu schnell und zu heftig betrunken, weil ich auch ziemlich nervös war, weil ich da zwei Tage später eine Fuß-OP
mich wieder
hatte,
zu sehen.
Eine Fuß-OP hatte und so. Deswegen lag ich jetzt die letzten 2 Wochen mehr oder weniger nur auf dem Sofa rum. Hatte ja so viel Zeit für Musik hören. Aber hab live nichts gesehen.
Ich war vor Captain Planet nochmal bei einer alten Punkrock-Liebe. Strike Anywhere haben auch in der Desi gespielt. Sehr nostalgischer, schöner Abend. Und in der Woche nach Captain Planet hätten eigentlich Ditz noch in Nürnberg gespielt. Aber da habe ich mich nicht getraut, meine Frau zu fragen, ob ich gehen darf. Deshalb, nachdem ich schon zweimal gehen durfte die Wochen davor, Also, habe ich es bei den beiden gelassen. Hat sich aber bei den beiden Fällen gelohnt. Matthias, was hat dich die letzten 4 Wochen so beschäftigt, außer dass du einen neuen Job hast seit heute?
Ich müsste jetzt ja eigentlich alle Konzerte aufzählen seit dem letzten Podcast, wo ich dabei war, aber das wären jetzt doch einiges. so die richtig kleinen Indie-Club-Shows habe ich mir angeschaut. Mötley Crüe, Def Leppard, Bruce Springsteen. Ich glaube, das kleinste Konzert war Ghost in Berlin mit 10.000 Besuchern. Aber ich habe eine schöne Band entdeckt, den Bamberg gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie ausgesprochen wird. Years, also wie Jahre, nur mit einem H dazwischen. Berliner Shoegaze Band, also eine der besten Bands, die ich in Bamberg seit vielen Jahren gehört habe. Mindestens das beste Konzert seit Mike Krüger 2010 im Hegelsaal. Das kann man vielleicht mal auf die Playlist draufpacken. Also war wirklich ein gigantisches Konzert. Mich schwer begeistert. Die anderen Stadionkonzerte auch. Vielleicht Mötley Crüe nicht mehr ganz so gut, aber ja.
Ich mache mir eine gedankliche und analoge Notiz. Years. Okay. Years. In der Playlist zu hören.
Berlin's most exciting up
direkt and nach den Beatles. Und falls ihr euch fragt, Playlist was? Ja, es gibt alle Songs, die wir in dieser Folge ansprechen, oder zumindest von jedem Album einen Song, auch in einer Spotify-Playlist, die ihr in den Shownotes zu dieser Folge findet. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder Tipps jeder Art habt oder Themen, über die wir reden sollen. Und außerdem wäre es ganz lieb von euch, wenn ihr uns in der Podcast-App eures Vertrauens abonniert, damit ihr keine Folge verpasst, und uns dort doch auch ganz nett bewertet, falls es euch gefällt. Und sagt's doch bitte auch all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Habe ich was vergessen, Philipp?
Nein, auf Facebook sind wir auch noch.
Genau, für die Generation, Generation X ist das dann, glaube ich,
ja.
Gibt's uns auch auf Facebook, Love is Noise Podcast. Wenn ihr uns ein aktuelles Foto von uns dreien sehen wollt beim Captain Planet Konzert, dann findet ihr das dort. Und dort könnt ihr uns auch Hassnachrichten jeder Couleur hinterlassen.
Da wir es Facebook
so wie manche andere. oder einfach per E-Mail. Dann muss es der Rest der Welt nicht auch lesen. Wollen wir ab zu den News?
Einverstanden.
Let's go. In the News. Unser erster Beef des Monats ist sogar Halloween-related. In einem kürzlichen Instagram-Post untertitelte die christliche Influencerin, ja, sowas gibt's, Tracy Kosten, ein Video mit dem Titel Demonic Energy Knocks Over Lana Del Rey Crowd. Im beigefügten Video zeigt Kosten Bilder davon, wie Leute tatsächlich bei einem Lana Del Rey Konzert umkippen. Was Kosten wiederum auch daraufhin zurückführt, dass Lana auf der Bühne Hexerei praktiziere.
Yes.
Ah, die Staaten. Das gibt's auch nur in einem Land, in dem der neue Vorsitzende des Parlaments Amokläufe darauf zurückführt, dass an den Schulen die Evolutionstheorie gelehrt wird.
Yes.
Del Rey, die ja selbst eine sehr fromme Christin ist, antwortete auf diesen Instagram-Post mit ihrem eigenen Account. Ich verlese kurz das Zitat. Bitch, I know the Bible verse for verse better than you do. P.S. You're giving off super gremlin energy. Not in a good way. Also, Kess gekontert und sogar die Halloween Energy auch preserved sozusagen.
Aber kann man denn gremlin energy in a good way spreaden?
Ich meine, die sind ja Kult, also kann schon. Matthias, jetzt haben wir hier schon die 80er Referenz für dich auf dem Servier-Tablett und du springst nicht drauf. Ist gut.
Ja.
Ich mach gleich mit dem zweiten weiter. Auch im Hause Coldplay ist nicht immer alles heiter Sonnenschein. Nämlich im August verklagte ihr ehemaliger Manager David Holmes die Band auf einen Schadensersatz von $12 Millionen. Weil sie ihm seine Kommission für das 10. Album der Band Music of the Spheres von 2021 nicht bezahlt hätten. Jetzt folgt die Klage von Seiten der Band. Coldplay wollen nicht 12, sondern 17 Millionen von ihrem ehemaligen Manager. Das rührt daher, dass sie behaupten, Holmes hätte ihre Music of the Spheres Tour außer Kontrolle geraten lassen, finanziell, indem er beispielsweise für 10 Millionen Dollar Maß angefertigte, ja, hier steht das Wort Pylons, hat bauen lassen. Das lässt sich sowohl übersetzen mit Masten als auch mit Verkehrskegel. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, was da am Bühnendesign geplant war. Aber
das waren die Deichkind-Shows von Coldplay.
Es gab jedenfalls auch einen Videobildschirm, der zu groß für die Bühne war. Und deshalb auch nicht zum Einsatz kam. Ja, man sieht sich dann demnächst vor Gericht.
Ja, aber ganz ehrlich, solche Beträge sind ja wohl in Coldplay-Sphären wirklich Peanuts.
Ich finde es schon krass, dass der Manager eine Kommission von 10 Millionen Dollar für dieses Kackalbum bekommt. kauft doch trotzdem niemand mehr heutzutage, ja, auch wenn es Coldplay ist. Aber gut, zum Streaming kommen wir dann später noch. Mein herzallerliebster Morrissey, der hatte ja im Februar schon gemeint, er glaubt mittlerweile, dass Capitol Records absichtlich sein Album sabotieren. Wir warten nämlich immer noch auf den Release von Bonfire of the Teenagers, das eigentlich schon vor 2 Jahren fertig war. Morrissey hat Capitol Records inzwischen verlassen und Capitol sitzt auf dem Album, rückt es nicht heraus. In der Zwischenzeit hat er auch zum Beispiel sich beschwert, dass Capitol stattdessen den Satanismus von Sam Smith promoten, aber nicht sein Album. Und nun hat er ein Bild der Chefin von Capitol, Michelle Jubilera, gepostet und darunter geschrieben: "Hi, I run Capitol Records and if I want to wreck Morrissey's career, no one can stop me by now." Okay, immerhin fast ein Donald Trump-Niveau, aber noch nicht ganz. Das wäre noch schlimmer. Ja, darunter hat er noch ein Video gepostet, wo tatsächlich jemand so ein Flugzeug mit einem Banner dahinter gechartert hat, das über der Capitol-Zentrale "Release Morrissey's Bonfire of Teenagers" da hat durch die Luft schweben lassen.
Wer da wohl am Steuer saß?
Und vor kurzem gab er bei Fox 5 in der Show Good Day New York auch noch ein Interview mit der netten Rosanna Scotto, die ihm aus ihm Folgendes herauspresste. Er sagt nochmal, Capitol hätten ihn traumatisiert. Ja, die ganze Situation sei ziemlich traumatisch und ziemlich traurig, denn wenn man etwas aufnimmt, dann möchte man auch, dass es sofort verfügbar ist. Ja, es ist eine sehr persönliche Angelegenheit und der Umstand, dass es noch nicht raus sei, sei für ihn Folter. Das Interview endete dann ganz interessant. Scotto fragte Morrissey, ob dies sein letztes Mal in New York sein werde und er antwortete: "Ich glaube nicht, außer es wird ein Attentat auf mich verübt." Völlig humorlos. Und dann gab es eine lange, unangenehme Pause, bevor die Moderatorin sagte, you're gonna be fine. Hoffen wir es, dass es ihm weiterhin gut geht und vielleicht sogar ein bisschen besser als in letzter Zeit. Ich würde das Album auch gern hören, aber bitte weniger posten und stattdessen Musik machen. Ja, es ist halt ein, ja.
Ich wollte dazu eigentlich nur zu den Beefs sagen, mein Beef des Monats Oktober war ganz klar Gigi und Dana gegen Valentina und Chan im RTL Sommerhaus der Stars. Die haben sich letztendlich so gefetzt, dass RTL beide Paare einfach rausgeworfen hat vor laufender Kamera. Das hat mit Indien nichts zu tun, aber das RTL Sommerhaus der Stars ist wesentlich unterhaltsamer als eine Coldplay-Show und die Z-Promis sagen wesentlich intelligentere Dinge als Morrissey.
Amen.
Dem ist leider mittlerweile so. Aber sagt Billy Corgan denn interessantere Dinge, Matthias?
Ja, Billy Corgan.
Hooray, sagt er.
Billy Corgan hat gute News zu verkünden, denn der Wrestling-Promoter, was er ja nebenbei ist, als Chef der NWA Wrestling-Organisation, er hat einen fetten TV-Deal offensichtlich klargemacht. Die Shows liefen primär.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Hat er auch eine fette Klage von Ice Cube bekommen?
Ja, ich dachte es gerade.
Nee, weil es die National Wrestling Alliance deutlich länger gibt, schon seit den 70er Jahren oder weitaus früher noch. Also von daher, wenn, hätten die die Namensrechte daran. Also er hat quasi so die Überreste einer ganz alten, traditionsreichen Wrestling-Liga ja übernommen und probiert sie zu alten Ruhm zurückzuführen. Das könnte ihm jetzt mit Hilfe eines TV-Deals vielleicht auch, naja, könnte ein Ziel etwas näher kommen, die Popularität zu steigern, denn seine Formate, die bisher aktuell nur auf YouTube laufen, könnten in einen wörtlich in seinem Interview so benannten Top-20-Sender laufen. Man munkelt, es ist der Kanal The CW, unter anderem bekannt für die Kultsendung Gilmore Girls. Und da könnte nach Gerüchten nicht nur die Show NWA Power, sondern auch eine Reality-Show um Billy Corgan laufen, indem er den Wrestling-Alltag als Promoter darstellt, was mit Sicherheit als alter Rockstar sehr glamourös wird. Wird wahrscheinlich dann ähnlich sein wie die Netflix-Doku Wrestlers, die gerade hier läuft. Ja, dann schauen wir mal, wann es konkreter wird. Man kann nur sagen, 1-0 für Billy. Er hat es wieder allen gezeigt. Obwohl er ja immer, auch in diesem Podcast, immer ziemlich viel Häme abbekommt, obwohl er uns doch eigentlich nur mit seiner Band The Smashing Pumpkins ein Lächeln in die Gesichter zaubern will mit seiner fantasievollen Musik.
Ja, also wir mussten sogar ziemlich lachen das letzte Jahr über.
Eben, ja.
Dank, Billy.
Ey, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er da echt viel Erfolg hat und dass er dann auch keine Zeit mehr hat, um neue Musik zu machen. Das wäre echt schön.
Ja, Billy wird trotzdem weiterhin seine Tantiemen von Spotify bekommen, allerdings viele andere Künstler in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr, denn Spotify hatte bisher einen spendablen Anteil von 0,5% seiner Tantiemen für kleine Künstlerinnen reserviert, während die Big Player wie bei der deutschen GEMA überproportional viel abgriffen. Und diese 0,5% für die kleineren Künstlerinnen werden jetzt aber gestrichen, wobei Spotify nicht transparent macht, ab welchen Streamingzahlen in Zukunft Geld an Künstler ausgeschüttet wird.
Einfach
gedacht ist diese Maßnahme wohl im Abwehrkampf gegen KI-generierte Ambient-Musik. Fakt ist aber, die kleinen Indie-Bands werden leiden. Und es kommt auch noch dicker, Bandcamp, der Musikstreaming- und Kaufservice, der vor allem bei ungesignten und kleinen Bands beliebt ist und eigentlich auch jahrelang dafür bekannt war, Künstlern die höchste Rendite auf dem Markt zu gewähren, der wurde unlängst von der Musikplattform Songtrader übernommen und hat nun bereits die Hälfte der Stellen bei Bandcamp gestrichen. Und es wird sich zeigen, wann sich das dann auch auf die Künstlerinnen und Künstler dort aus. Also ein Appell, Leute, gerade wenn es ums kleine Bands gibt, kauft wieder Musik und kauft sie nicht digital, sondern kauft sie physisch, meinetwegen eine CD, oder doch gleich eine Platte.
Hört, hört.
Ob ich die nächste Platte kaufen werde, wage ich was zu bezweifeln nach der ersten Single. Aber es ist dennoch eine Nachricht wert, dass die Libertines zurückkommen. Und zwar schon am 8. März mit ihrem neuen Album All Quiet on the Eastern Esplanade. Der Vorabgeschmack Run, 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 der klingt sehr poppig für ihre Verhältnisse, sehr aufgeräumt. Pete Doherty ist ja auch extrem nüchtern
und dick,
extrem gemütlich und ebenso klingt das Ganze leider auch ein bisschen belanglos. Oder Philipp,
ja,
du als Riesenfan?
Was heißt belanglos? Ich finde, es ist ein kleiner Instant-Hit, es ist nichts Besonderes, aber ich finde es einfach schön, dass sie noch so gute alte Hits schreiben können und eben auch, dass der dicke Pete vielleicht ein paar Pfund noch abnimmt, wenn sie auf Tour gehen jetzt wieder, das wäre auch nicht schlecht. Ich würde es mir auf jeden Fall kaufen, wenn es kommt.
Hast du es gehört, Matthias?
Ja, und erstmal, ich mag, wie Pete Doherty mittlerweile aussieht. Er sieht so aus wie ein lustiger britischer Onkel, der so ein Bonbonglas hat. Also so ein richtig netter Onkel.
Und vor und den Spielplätzen rumlungert.
Das ist lustig. Ja. Das passt zu ihm. So ein fröhlicher Typ, der jetzt so fröhliche Musik macht mit seinen alten Kumpels. Ist doch toll.
Ich werde mir nächste Woche aber auf jeden Fall die Pete Doherty-Doku im Kino anschauen. Die läuft hier tatsächlich in Bamberg. Stranger in My Own Skin, ein Dokumentarfilm seiner Frau, der wird hoffentlich trotzdem ein bisschen professionelle Distanz zum Sujet wahren. Aber wenn nicht, dann ist es sicherlich trotzdem unterhaltsam.
Er hat eine Frau? Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist.
Ja, mit der wohnt er ja in Frankreich und ist nüchtern und dick.
Okay. Aber Kinder hat er keine, oder?
Müsste ich jetzt raten.
Ja.
Möchte ich mich nicht
ist ja auch nicht so wichtig. Lehnen.
Ja, ebenfalls poppig und aufgeräumt, für ihre Verhältnisse zumindest, klingen die Idols. Die haben auch ein neues Album angekündigt. Tank wird am 16. Februar erscheinen. Und die Vorabsingle, die heißt Dancer. Und wie gesagt, für ihre Verhältnisse extrem straight und ja, poppig ist vielleicht das falsche Wort, aber geht gut ins Ohr, bewahrt sich trotzdem durch den Basslauf, die gerollten R's und die Atmosphäre, seinen Charme, freut mich echt.
Ja, ich befürchte schon, dass Joe Talbot langsam ein richtiger Sänger wird. Ich meine, ich mag es ja auch, wie er so affektiert und Overacting, so die R's rollt und sein Gesang. Aber ja, zugänglicher als die letzten Songs von Crawl, die mir ein bisschen Probleme bereitet haben. Also ich bin gespannt aufs neue Album.
Hattest du schon Berührungspunkte mit Idols, Matthias?
Nee, sehr, sehr wenig. Aber war ganz okay, der Song.
Ja, ich habe es, glaube ich, auch nochmal, als ich bei dir zu Besuch war, aufgelegt. Ich habe es in einer Playlist von dir auf YouTube gefunden, aber das war, glaube ich, dann auch der einzige Berührungspunkt. Hör dir das neue Album dann mal an im Februar. Ich habe meine Anekdote ganz vergessen. Ich musste vor 2 Wochen einspringen für einen Kollegen als DJ in Erlangen im E-Werk. Und ich habe mich natürlich dann sklavisch an die Bands gehalten, die diese andere Veranstaltung auf den Flyer geschrieben hatte. Und da war auch viel poppigeres deutsches Zeug drauf. Ich habe auch gespielt nach einem Konzert des Künstlers Ennio. Falls ihr den von dem noch nicht gehört habt, freut euch. Das ist das, was die Kids heutzutage unter Indie handeln. Auf dem Flyer stand allerdings auch Idols. Und ich habe mich tatsächlich nicht getraut, Idols zu spielen, nachdem ich die Crowd dann vor mir hatte, die alle 10 Sekunden entweder Kraftklub oder Giant Rooks gewünscht hat. Und mit den Worten, zumal zwischendurch kam, spielst du auch mal was Deutsches? Das ist doch eine deutsche Indie-Party.
Dann hast du die Onkels aufgelegt.
Die Dame war übrigens schwarz, die hatte keine Springerstiefel an. Aber ich weiß nicht, Indie scheint heutzutage Deutschpop. Mit Deutschpop synonym zu sein, offenbar, für die Teenies. Ja, mal sehen, wann ich das wieder mache, für die Kollegen einspringen. Ich beneide ihn nicht. Aber ging schon irgendwie rum. Ich hab's hinbekommen, ohne mich allzu sehr verbiegen zu müssen.
Mei, war dann Brotjob für so Aushilfs-DJs.
Ich musste Edwin Rosen spielen.
Ja, sehr schön.
Matthias, kennst du den?
Ja, nachdem du ihn mir dann genannt hast, kannte ich ihn aber ganz nicht. Ich kenne überhaupt nichts mehr.
Den kennt jeder unter 20.
Den kennt
und
jeder.
Das ist die untanzbarste Musik dieser Welt und trotzdem wollen die Kids das auf dem Dancefloor hören. Ja, sollen sie. Wenn die Kids garantiert nicht auf dem Dancefloor hören wollen, das sind Erkelein Trio. Die sind nämlich einfach zu alt für die. Und leider klingt ihre neue Single auch ziemlich altbacken. Und altbacken auch dazu, genau. Der Song heißt Blood, Hair and Eyeballs und genauso schön ist auch ihr neues Album betitelt, nämlich mit dem gleichen Namen. Und altersmilde wäre nett ausgedrückt. Ich komme auf mein Wort belanglos von den Libertines zurück. Tut mir echt leid für eine Band, die mir eigentlich so wichtig ist und auch nicht schön anzusehen, wie aufgedunsen und fertig Matt Skiba in dem Video aussah. Ich glaube, der ist über seinen Rausschmiss bei Blink noch nicht hinweg. Oder wahrscheinlich auch über den Geldhahn, der ihm dazu gedreht wurde. Andererseits sieht Dan Adriano, der Bassist, mit seinem Schnurrbart fitter und besser denn je aus. Als Ausgleich. Das macht den Song leider nur nicht besser.
Ich find's lustig, wie wir heute eigentlich nur das Aussehen der Sänger bewerten oder der Musiker. Ich freue mich schon, wenn wir auf Brian Fallon kommen später.
Oh, das überlasse ich
ja,
dir.
Ja, apropos ich Aussehen. Ich fand's übrigens noch eine Frechheit, dass sie einfach das junge Video von den Ärzten kopiert haben.
Da bin ich raus, aber Matthias kennt die Ärzte.
Ja, ich kenne den junge Videoclip, aber nicht den Alkaline-Trio-Videoclip. Da habe ich nur den Song gehört.
Ja, es ist ungefähr das Gleiche. Auch Zombies, okay. Die Party machen.
Ah, okay.
Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Album
ist besser. Was ich noch sagen wollte, der Song ist zwar nicht unbedingt toll, aber er ist fast stärker wie jeder Song auf dem neuen Blink-Album, aber dazu später mehr.
Philipp, so ein Spoiler. Spoilern darf ich auch, dass Yard Act, die Post-Punk-Sensation des letzten Jahres, jetzt Funk machen. Auf jeden Fall sehr poppig geht ihre neue Single Dream Job zu Werke und die kündigt auch gleichzeitig ein neues Album an. Where's My Utopia wird am 1. März 2024 erscheinen. Philipp, du mochtest Yard Egg damals sehr gern.
Und dieser
Gefällt
Song
dir ihre neue Richtung auch?
Ja, eben nett. Für mich ist das ein bisschen zu sehr Affenzirkus. Und dann leider am Ende zu uncool. Also viel uncooler wie die alten Sachen, also wie die Sachen davor. Also es ist der erste wirklich enttäuschende Song, finde ich, von dieser Band, die ich eigentlich sonst sehr schätze.
Ich fand, die Strophe hat noch cool gegroovt und der Refrain, der war dann echt ein bisschen zu Disco. Ja. Hat mich an eine Band aus den 90ern auch erinnert. Erinnert ihr euch noch an Cake? Es klang exakt genau wie Cake.
Ich habe mir Fun-Loving Criminals notiert, aber Cake hätte auch gepasst, das stimmt.
Moment mal, Fun-Loving Criminals war doch She Drives Me Crazy, oder?
Du hattest kurz einen Aussetzer, Philipp, kannst du es nicht wiederholen?
Ich dachte, Fun-Loving Criminals waren doch She Drives Me Crazy, nein.
Nee, das ist Fall Young Cannibals.
Ah, verdammt, ja.
Sind auch drei Worte.
Ja.
Hörst dir mal an, das kommt ganz gut hin.
Okay.
Ja, auch hier, vielleicht wird das Album ja trotzdem, besinnt sich das Album wieder mehr Altersstärken. Wir sind gespannt, wir werden es hier reviewen. Genauso wie auch das neue Album von Sleater-Kinney, wenn es am 19. Januar erscheint. Dann wird es Littler Rope heißen und der Vorabsong Hell, der hat so eine extreme Laut-Leise-Dynamik, extrem getragene Pianostrophe und dann ein Ausbruch im Refrain. Und ich finde den Song tatsächlich ihren besten seit No Cities to Love, ihrem vorvorletzten Album, weil mich die beiden in der Zwischenzeit extrem enttäuscht haben. Aber den fand ich richtig gut.
Dem kann ich mich kritiklos anschließen. Ich finde auch diesen irren melodramatischen Noise-Ausbruch nach einer Minute unwiderstehlich gut. Also der stärkste Song, den wir diesen Monat hier besprechen, glaube ich.
Ich fand, das klang wie ein James-Bond-Song irgendwie. So übertheatralisch ein bisschen. Aber ging ins Ohr.
Das ist das Wichtigste.
Theatralik möchte ich der nächsten Band nur bezüglich ihrer Live-Show unterstellen. Future Islands haben auch ein neues Album an Start. Das wird People Who Aren't There Anymore heißen und am 26. Januar rauskommen. Und der Vorabsong heißt in dem Fall The Tower und ist der gewohnte Mix aus unaufgeregten Synthpop und Wave, aber dennoch eine ihrer zwingenderen Singles, die so aber auch auf jedem ihrer, ich glaube mittlerweile 8 Alben hätte sein können, von denen ich sehr viele im Schrank habe. Also ich mag den Sound der Band, er ist extrem unaufgeregt und live ist halt der Sänger der Center of Attention mit seiner gewöhnungsbedürftigen Theatralik, aber macht sie auf jeden Fall sympathisch.
Naja, also wenn das zwingend sein soll, dann will ich auch nicht wissen, wie die klingen, wenn sie mal wirklich einen Zwang haben. Also für mich ist das ein bisschen zu sehr Fahrstuhlmusik. Tut mir jetzt nicht weh, aber
das hab ich.
Ist halt auch ziemlich lahm.
Aber Matthias, du weißt doch Synthesizer zu schätzen.
Ja, ich hab mir notiert, alles mit 80er Keyboards ist immer gut.
Das hast du schon mal gesagt.
Ich weiß, kann ich ja immer wieder bringen. Fand ich gut, aber ist jetzt auch nicht so viel hängen geblieben. Also, müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr reinhören, aber ja, fand ich jetzt auch nicht so catchy, muss ich sagen.
Der Uli hätte mir beigepflichtet, okay. Auf jeden Fall. Grüße an dieser Stelle.
Grüße nach Island.
Und wo wir gerade bei den 80er Keyboards sind, die nächste Band ist mit solchen Sounds groß geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Jahr 2008 ist, glaube ich, kein Dancefloor ohne Kids und Time to Pretend ausgekommen. Und dann sind MGMT etwas abgedriftet in die Psychedelic-Rock-Ecke und ich habe sie extrem aus den Augen verloren. Und jetzt plötzlich klicke ich einfach so mal auf ihre neue Single Mother Nature und denk mir, wow, das ist aber besser als der neue Beatles-Song. Und gleichzeitig ein extrem angenehmer Akustik-Rocker, hat auch nichts mit dem Sound ihres Debüts zu tun, aber macht mich gespannt aufs neue Album Loss of Life, das am 23. Februar rauskommt. Philipp, hast du auch Beatles-Vibes verspürt?
Ja, sehr große sogar. Und wie du sagst, mehr Beatles-Vibes als beim Beatles-Song. Und finde ich auch gut, weil wie sagt man, diese Entwicklung der Band, weil die ja wirklich vor 20 Jahren ganz anders geklungen haben oder vor 15 Jahren. Es gibt halt nur einen Haken, dass Mother Nature auch nur ein Rip-Off von Mother Nature's Son ist. Aber ansonsten wunderbar.
Ich hätte auch nie im Leben die Band erkannt, aber hat mir auch gut gefallen. Ich musste so an End-60er, Anfang-70er Folk denken, Crosby, Stills, Nash & Young oder sowas. Nee, war echt gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die Band so klingt.
Schön, dass wir mit guten Nachrichten enden können. Das waren die News und weiter zu den Alben des Oktobers.
Indie Album Reviews.
Ich darf diesmal beginnen mit Javelin, dem neuen Album von Sufjan Stevens. Und wenn ich so die Promo-Waschzettel, die Bands in unser E-Mail-Postfach copy-pasten lese, da stumpfe ich immer weiter ab. Fast alle überbieten sich bei der verkrampften Betonung eines vermeintlichen Narratives, das ihre 0815-Musik wahlweise zur therapeutischen Katharsis oder gleich zum lebensrettenden Therapieersatz emporstilisiert. Ich möchte psychische Krankheiten in keinster Weise verharmlosen, aber gibt es eigentlich noch MusikerInnen, die nicht mit ihrer Bipolarität oder mangels professioneller Diagnose auch Anxiety hausieren gehen? Geht's nicht auch eine Nummer kleiner, Hamstertod, Lieblingsclub abgestiegen, Eltern beim Sex erwischt, sowas vielleicht? Also postet trotzdem, schickt uns trotzdem weiter eure Musik, das geht gar nicht gegen die Bands, das geht nur gegen diese erzwungenen Narrative in den Promotexten. Dass Sufjan Stevens, ohnehin einer der gefeiertsten Singer-Songwriter der Gegenwart, derlei nicht nötig hat, offenbart sich auch in der Beiläufigkeit der Mitteilung, sein 10. Album sei seinem im Frühjahr verstorbenen Partner Evans Richardson gewidmet und er selbst aufgrund einer Erkrankung, wie wir berichteten, wahrscheinlich das nächste Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Wenn auch nicht als Promo gedacht, potenziert sich mit diesem Wissen geradezu die emotionale Wucht von Javelin im Ohr des Rezipienten. Wie schon bei der Verarbeitung des Todes von Stevens Mutter auf Carrie and Lowell von 2015. Setze jenes Meisterwerk musikalisch noch auf brutal intime Reduktion, konterkariert Javelin seine todtraurigen Lyrics stattdessen mit erhebenden Tweak-Hören und orchestralen Ausbrüchen. Der Opener Goodbye Evergreen, der recht offensichtlich als Abschied von Richardson gemeint ist, gibt auch gleich die Songwriting-Formel vor, die Stevens, und das ist eigentlich auch mein einziger echter Kritikpunkt, sklavisch bis zum Closer durchzieht, extrem ruhiger Einstieg mit gezupfter Gitarre oder einfachen Klavierakkorden, langsame Steigerung mithilfe lieblicher Frauenstimmen im Background bis zum Crescendo in Form eines elektronischen Breakdowns oder eines Kammerorchesters aus Blockflöten und Glockenspiel. Auch wenn sich das zur vollen Pracht erst im 8-minütigen Herzstück der Platte Shit Talk entfalten kann, sind die Songs aber einfach zu stark, um jemals Langeweile aufkommen zu lassen. Damit gerät Javelin nicht nur zum gefühlten Triumph über den Tod, sondern auch zur karriereumspannenden Destillation von Stevens Sound, welche den überbordenden Größenwahn seines Frühwerks zum songdienlichen Stilmittel domestiziert und dieses Album zum perfekten Einstieg in eine beeindruckende Diskografie geraten lässt.
Bist du schon fertig?
Fertig.
Was ich noch ergänzen muss, für mich ein potenzielles Album des Jahres, auf dem sich der Sufjan mit einer unerträglichen Leichtigkeit sogar als legitimer Erbe von Neil Young erweist. Auch der war ja ein kauzig-spleeniger Eigenbrötler, aber im Gegensatz dazu ist Stevens eben kein Dogmatiker, sondern, man muss es so sagen, ein ziemliches Allround-Genie. Für mich jedenfalls die beste Singer-Songwriter-Platte des Jahres so far.
Und der letzte Song ist ja auch noch ein Neil Young-Cover,
yes.
Falls du es noch nicht wusstest. Ja. Matthias, auch eine Meinung?
Mhm. Gebildet? Ja, ich möchte nur vormerken, ich werde heute meine Plattenbewertungen anhand des Systems einer Bravo Nummer 52 von 1998 anhand der Platten-News machen. Das bedeutet 5 Sterne einsame Spitze, 4 Sterne starke Scheibe, 3 Sterne mittelprächtig und 2 Sterne nur für Fans und 1 Stern Hände weg. Ich wollte eigentlich erst eine Bravo von 93 mit Shannon Doherty und Luke Perry nehmen. Da gibt es allerdings nur 3 Möglichkeiten. 3 Sterne riesig, 2 Sterne ganz nett und 1 Stern schlaff.
Schlaff.
Deswegen bleibe ich bei der Bravo. Das sind übrigens echt vorne drauf, die jetzt wieder so ein quasi Comeback haben. Also neuer Instagram-Account, neue Bandfotos, neuer Film. Vielleicht kommt da auch mal was Neues, was man
besprechen kann. Was? Echt?
Ja, ja. Geh mal Instagram, such mal echt. Kim Frank, alle wieder dabei. Bin mal gespannt, ob sie wieder Musik aufnehmen. Aber es kommt erstmal ein Film in der ARD-Mediathek. Gut, aber ich wollte mich nicht so weit von Sufjan Stevens entfernen. Den mag ich ja auch sehr gerne seit seinem Album Seven Swans. Den Michigan-Album, als man noch dachte, jetzt kommt für jeden Bundesstaat ein eigenes Album. Ich habe mich schon auf California gefreut, das leider nie kam, denn es blieb dann bei Illinois. Das ist eigentlich auch die Zeit, irgendwie den Stil, den ich von ihnen am besten mochte. Der Typ, der mit seinem Banjo in irgendeiner Idylle am See sitzt und vor sich hinspielt und grandiose Songs schreibt. Oder der dann eine Instrumentierung macht, die einen an ein Schul- Konzert erinnert mit Blockflöten und Geigen und lieblichen Frauengesang. Er schafft es halt immer wieder, das Ganze irgendwie so zu verbinden, dass mit seiner Stimme halt was Großartiges rauskommt. Und genau das hat er bei dem Album für mich geschafft. Es hat mich beim ersten Hören total ergriffen. Ja, waren wirklich grandiose Songs. Will Anybody Ever Love Me? Genuflecting Ghost, My Little Red Fox. Für mich jetzt schon der Walzer der Saison. Grandios. Ich freue mich, dass andere mag es mögen, aber die elektronischen Experimente sich im Hintergrund halten. Beim Titelsong dachte ich, jetzt wird's ziemlich abgedreht. Das klang ja wie so ein Albtraum-Jahrmarkt. Lässt er jetzt irgendwie all die negativen Gedanken irgendwo und die Ängste jetzt freien Lauf, aber das ganze Album hat sich ja relativ schnell beruhigt. Es ist insgesamt wirklich einer seiner stärksten Alben und ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich vergebe 5 Sterne, einsame Spitze.
Word. Jetzt gibt's dafür musikalisches Kontrastprogramm von Philipp. Von und mit Philipp.
Jawohl. Vor wenigen Tagen ist ja der gute Matthew Perry gestorben. Viel zu früh natürlich. Und sein Tod hat mich daran erinnert, dass ich ein großer Freund und Fan von Friends war. Für mich Ende der 90er, Anfang der 2000er die beste, lustigste, gefühlsvollste Sitcom. Wenn ich mir heute alte Friends-Folgen auf Netflix anschaue, bin ich stellenweise doch etwas, ja, schockiert, wie ich damals über viele dieser zum Teil echt lammen Gags so dort lachen konnte. Aber sei es wie es will, ich habe diese Serie ins Herz geschlossen. Sie hat mein Teenager-Lebensgefühl mitgeprägt. Sie war lustig, infantil manchmal, sentimental, manchmal flach. Manchmal Emo und sie war dank Matthew Perrys Gender sogar ein bisschen Anarcho, um nicht zu sagen Punk. Sie war massentauglich, aber sie hat mir gehört. Mir und Millionen anderen. Kaugummi für meine junge Seele. Und ich rede hier über Friends, nicht über Blink-182. Trifft aber alles auch auf diese Band zu, die mindestens 2/3, vielleicht heute sogar 3/3 dieses Podcast musikalisch mit sozialisiert hat. Dude Ranch, Enemy of the State, Take Off Your Pants and Jacket und mit Abstrichen auch das selbstbetitelte Album gehören zu meinen liebsten Lieblings-Gernhörplatten überhaupt, ohne die es nie wieder richtig Sommer wäre. Wir haben in der letzten Folge ja Marks Sieg über den Krebs und die Reunion mit Tom und die ersten Singles schon ausgiebig gesprochen. Ich spare mir jetzt also den Background und komme dieses Mal einfach nur auf dieses quasi Comeback-Album One More Time zu sprechen. Und weil mein Herz an dieser Band hängt, fällt es mir einigermaßen schwer, objektiv zu bleiben. Die Lösung, meine Gefühle haben jetzt mal Schweigepflicht und was ich wirklich denke, sage ich nicht. Darum gibt's einfach nur Schulnoten für jeden Song und einen kurzen Erklärsatz. Erstens, Anthem Part 3, Note 4-. Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern keine Hymne, sondern einfallslos, einfältig, schwachbrüstig. Zweitens, Dance With Me, Note 6. Ich sag nur Ole, Ole, Ole. Und was tun wir all night long? Genau, uns fremdschämen. Drittens, Fell in Love, Note 6. Das ist für Machine Gun Kelly-Fans, die sämtliche Ansprüche ans Leben verloren haben. Wahrscheinlich eine bewusste Hörerverarsche, aber ich lasse mich halt nicht gern verarschen. Eine Schande, dass Robert Smith daran mit rumgepfuscht hat. Na, 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 Keyboard-Handclaps, hummeldumm und grausam. Nummer 4, Terrified, Note 3-. Eins von vielen Selbstzitaten, die noch folgen, aber dafür muss man nach den ersten 3 Songs ja schon irgendwie dankbar sein. Nummer 5, One More Time, Note 3-. Der Song, absolut unscheinbar, inhaltlich aber wohl sehr wichtig für Mark, Tom und Travis. Aber dieses sentimentale Zeug hätten sie sich aber auch privat bei einem Bier sagen können, statt es öffentlich auf einer Platte zu machen. Nummer 6, More Than You Know, Note 2, einer der besten Songs des Albums, auch weil Tom hier annähernd so klingt wie früher. Dabei könnte es auch nur eine B-Seite aus alten Boxcar Racer oder Plus 44-Zeiten sein. Nummer 7, Turn This Off, Note 3. Schlimm, dass ich so einen typischen Shit-Fuck-Cock-Sucking-Motherfucker-Gag von Blink inzwischen als befriedigend sehen muss, weil er immer noch besser ist als der meiste Rest. Nummer 8, When We Were Young, Note 4-, ein weiteres Watch My AIDS Again-Zitat, das nie wirklich zündet. Vor allem wegen dem miesen Gesang vom Tom und einem super öden Refrain. Nummer 9, Etching, Note 3, die Vorab-Single, die ich vorab für doof hielt, aber im Vergleich mit den anderen Songs dann fast schon wieder gut ist in ihrer Mittelmäßigkeit. Nummer 10, You Don't Know What You've Got, Note 5, ein Song mit derart beknackten Gruß- und Genesungskarten-Lyrics, dass sich selbst Blink schämen sollten. Musikalisch irrelevant, wie übrigens fast alle anderen Songs auch. Nummer 11, Blinkwave, Note 4, mal wieder The Cure, haben wir aber alles schon mal besser gehört, vor allem auf dem selbstgetitelten Album. Diesmal ohne Robert Smiths Zutun. Nummer 12, Bad News, Note 2, der zweite gute Song des Albums und das auch nur wieder als Selbstzitat aus Take Off Your Pants and Jacket Zeiten. Nummer 13, Hurt, Note 6, das ist schön halbgare Kost für alle 30 Seconds to Mars Fetischisten, also nicht für mich. Nummer 14, Turpentine, Note 4, ein Rip-Off von Wendy Clear und Reckless Abandon am Anfang, ganz nett, aber dann schnell wieder eintöniger Einheitsbrei, weil es auch hier an sämtlichen Würzmitteln für eine gute Melodycore-Nummer fehlt. Nur 15, Fuckface, gibt keine Note. Ich nehme an, es handelt sich um einen Gag, an dem laut Credits auch Tim Armstrong beteiligt war. Fragt sich bloß, welches der 5 Worte, aus denen der Song besteht, aus seiner Feder stammt. Oder was vielleicht bloß was das Fucking am Ende, ich weiß es nicht. Nummer 16, Other Side, Note 5. Ich hatte den Song bereits vergessen, da lief er noch 30 Sekunden. Danach habe ich aber an Other Side von den Chili Peppers gedacht und beschlossen, mal wieder Californication aufzulegen. Und Nummer 17, Note 3 minus, Childhood. Ein super kitschiges Lied zum Abschluss, aber man nimmt ja inzwischen, was man kriegen kann. Macht zusammen dann die Durchschnittsnote 4 minus und das bloß mit 4 viel Wohlwollen. Die abschließenden Anmerkungen noch. Erschreckend ist das durchgehend schwache Songwriting. Ich finde keine einzige Melodie, die länger als 5 Minuten haften bleibt. Dafür jede Menge Selbstzitate und Erbeverwaltung der unoriginellen und uninspirierten Art. Negativ aufgefallen ist auch natürlich der grausame, plastikhafte, überkleine Super Bowl Halbzeitshows Produktionssound von Travis, der seine Drums so weit vorne im Mix hat, dass dagegen die Snare von Lars Ulrich auf St. Engel wirkt wie ein scheues Hinterhofkätzchen. Und natürlich Tom, der mit 47 Jahren in den Stimmbuch kommt, womit sein Markenzeichen und damit auch eins der Band fehlt, diese markant hohe, schiefe Stimme. Und alle wirken sie auf dem Album irgendwie müde. Im Closer Childhood stellt Tom die Frage 2023, who the fuck are we? Ja, immerhin stellen sie zum Schluss die richtige Frage. Matthew Perry und seine Freunde und Kollegen haben sie sich auch gestellt und haben die richtige Antwort gefunden, denn es gab keine neuen Folgen von Friends mehr, sondern nur eine kleine Reunion, die eher so freundschaftlicher und zwischenmenschlicher Natur war, aber nicht beruflicher. Mark, Tom und Travis haben leider eine falsche Antwort gefunden und ein ziemlich schlechtes neues Album aufgenommen. Denn Blink im Jahr 2023 sind flüssiger als flüssig, also überflüssig.
Ach, Philipp. Hatten wir das letzte Mal nicht gesagt, wir wollen keine Noten vergeben?
Also habe ich auf die Spitze getrieben.
Ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen klugscheißen. Bei Plus 44 war Tom nicht dabei. Das waren nur Mark und Travis. Aber ich greife nun kurz zum auch bei Philipp ja ganz beliebten Stilmittel des Selbstzitats und lese kurz den Beginn einer Review vor, die ich vor 7 Jahren zum letzten Blink-Comeback-Album California geschrieben habe, um so ein bisschen den Rahmen zu schaffen. Wäre Mark Hoppus 1999 nicht zu den Klängen von What's My Age Again nackt durch Los Angeles und über den Bildschirm eines kleinen Röhrenfernsehers in Bayreuth gelaufen, stünde an dieser Stelle wahrscheinlich eine Rezension der neuen Snoop Dogg-Platte. Der Autor dieser Zeilen hätte womöglich nie den Punkrock für sich entdeckt, sich sicher keine Bassgitarre umgehängt und von kleinen Bühnen in halbleere Räume gesungen, anstatt sie zu verleugnen, wie andere ihr erstes Mal, Tribal-Tattoos oder AfD-Sympathien, bin ich Blink-182 diese Zeilen schuldig. Zitat Ende. Auch wenn Blink mir und uns als Mitte der 80er Geborenen immer etwas bedeuten werden, weil sie genau zur rechten Zeit mit der richtigen Musik um die Ecke kamen, schulde ich ihnen heute nichts mehr. Deshalb kann ich, wenn auch schweren Herzens, einräumen, dass One More Time ihr zweitschlechtestes Album nach dem Totalausfall Neighborhoods ist. Anthem Part 3 ließ in mir, anders als bei Philipp, nach den schwachen Vorab-Singles noch Hoffnung keimen, bis der Ole 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 Refrain des bis dahin starken Dance With Me sie so jämmerlich erstickt, als würde Ricky Martin sie zum Blowjob zwingen. Copa da Vida, erinnert ihr euch noch? Naja. Danach lässt sich die Krux der Platte auf einen recht einfachen Nenner bringen. Zu viele schlechte Tom-Refrains. Er singt nämlich 3/4 der Refrains auf diesem Album. Während Travis gewohnt zuverlässig sein Talent abruft, können die beiden anderen erst gegen Ende jeweils nur einmal richtig glänzen für mich. Bad News von Mark spielt für mich tatsächlich, Philipp, das ist eine 1 in einer Liga mit ihren besten Songs. Und auf Turpentine, eine 2 für mich, verarbeitet Tom in Blink-untypischer Manier recht tiefschürfend seine Drogensucht. Auf einem Album mit 17 Songs kann man das aber auch leicht überhören. Schade. Matthias, auch du warst mal im Besitz eines Blink-182-Shirts. Ich oute dich.
Ich hab's gesehen. Ich hab mir das Foto ja gezeigt. Ja. Ich glaube, das war Größe XXL oder sowas. In One Music Store in Nürnberg, als es diesen Tower noch gab, wo oben Musikladen war, wer sich noch daran erinnern sollte. Also natürlich hat auch mich die Band geprägt. Jetzt nicht so wie eine andere Band, die heute auch noch zur Sprache kommt, aber 1999, 2000 war das schon ein Ding. Ja, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so böse sein. Theoretisch habt ihr ja alle recht, aber Gott, ich sehe einfach das Positive daran und lasse das Negative weg. Das sind gute Songs dabei. Das Ole Ole macht sicherlich bei diesen Reunion-Tours Spaß und danach kommt dann What's My Age Again und dann kommt The Rock Show. Ach, ist doch schön, dass die einfach wieder Musik zusammen machen. Ich will da überhaupt nichts Negatives mehr dazu sagen. Das habt ihr jetzt schon gemacht. Musiktheoretisch stimmt das natürlich alles. Das ist, bedienen sich an ihrem Baukasten von früheren Platten. Man hat so das Gefühl, alles hat man schon mal ein bisschen gehört, auch schon mal besser gehört. Aber es ist doch eigentlich trotzdem gut, dass sie noch mal so eine Platte gemacht haben. Ich bin Mr. Positiv und vergebe 3 Sterne für mittelprächtig.
Okay. Salomonisch, okay. Matze, möchtest du gleich nochmal ein mittelprächtig vergeben?
Kommen wir gleich zum Ende, mittelprächtig für die neue Gaslight Anthem.
Ach, sag's.
Ja, damit hätten wir das Ende ein bisschen vorweggenommen, aber muss man noch ein bisschen ausholen, was man sich bei dieser Platte so denkt. Die Band ist mir wirklich wichtig, immer noch. Es war damals im Jahr 2005, 2006, als der Indie tot war und es nur noch in der Indie-Disco Bands wie The Wombats gab, wo auch ich irgendwo komplizierten, progressiven Sachen à la Radiohead ein bisschen überdrüssig war und mir irgendwo gedacht habe, ich könnte mich mal mit Bruce Springsteen beschäftigen, denn im Rolling Stone war zumindest Born to Run immer bei den besten Alben aller Zeiten. Dachte mir im ersten Moment zwar, das klingt ein bisschen wie Meatloaf, aber irgendwie hat's mich dann doch gepackt. Es war eine Zeit, wo, glaube ich, das Uncoolste war, was du irgendwo sagen konntest, wenn du sagst, du stehst auf Bruce Springsteen, weil er halt irgendwo in der Bryan Adams-Ecke war. Aber ich habe mir die Akustik-Sachen angehört, dachte mir, irgendwo begeistert mich das Ganze. Tom Petty ist ein anderer Künstler, den höre ich jetzt seit den 90er Jahren. Hab mir jedes neue Album gekauft und war sozusagen in den 2000er ein Fan von einer Musikrichtung, die man heute wohl als Heartland Rock bezeichnen würde. Und dann kommt dann eine Band um die Ecke, die plötzlich diese Künstler, die immer nur dachte, die höre ich, so penetrant zitiert. But not me, pretty baby, we still love Tom Petty songs and driving old man crazy oder No Surrender, my Bobby Jean. Und die irgendwo so eine zeitgenössische Interpretation, so eine Mischung aus Against Me und Bruce Springsteen waren, die dieses down-to-earth positive amerikanische mit nostalgischen Rock'n'Roll, aber das Ganze klingt trotzdem nicht altbacken, sondern einfach wie zeitgenössischer Punkrock. Und das waren The Gaslight Anthem mit Sink or Swim und dann vor allen Dingen mit The 59 Sound. Sink or Swim hat für mich teilweise sogar ein bisschen noch die besseren Songs, aber The 59 Sound ist einfach vom Artwork, von der Produktion, von der Homogenität einfach ein absolutes Meisterwerk und wäre bis heute auf jeden Fall immer noch in den Top 5 meiner Lieblingsalben aller Zeiten. Ja, danach ist viel passiert, viele Versuche, nochmal ein zweites The 59 Sound zu schreiben. Es waren gute Alben, sehr schlechte Alben, also zumindest ein sehr schlechtes Album mit Get Hurt, was die Band um Brian Fallon nochmal in den 10er Jahren angestellt hat. Und dann war viele Jahre lang gar nichts. Und auch wenn Brian Fallon Solo-Sachen noch produziert hat oder Nebenprojekte, hat man sich schon gewünscht, dass es nochmal ein neues Album der Band gibt. Und zumindest auch die Hoffnung war bei mir da, dass nach Jahren der Pause eine Wiederauferstehung hier kommt und vielleicht nochmal ein großer Wurf gelingt. Nun, als es ja vor vielen, vielen Jahren und dann diese gemeinsamen Auftritte von The Gaslight Anthem und Bruce Springsteen beziehungsweise Bruce Springsteen und der E Street Band und Brian Fallon gab, die dann zusammen auf der Bühne standen, dachte ich mir, Mensch, das ist ja die beste Kombi, die ich je gesehen habe. Ach, da müsste es doch mal eine Kollaboration geben. Jetzt gibt's diese Kollaboration, aber für mich eigentlich 10 Jahre zu spät. Hätte gut zu American, stehe ich gerade auf der Leitung, American Slang gepasst. Nun ist das auf dem neuen Album erschienen. Immer noch für mich einer der besseren Songs des Albums. Ich musste mich reinhören, wahrscheinlich wollte ich mich auch reinhören, aber der Ohrwurm hat sich letztendlich eingestellt. Bleiben wir bei den positiven Sachen, Little Fires. Für mich ein guter Song, wobei hier das erste Manko kommt, die Produktion des Albums. Ich werde damit nicht warm, vor allen Dingen, wenn 59 Sound so eine homogene Produktion, die so einfach auf den Punkt gepasst hat mit diesem ja, leicht antiquierten Verhalten, Gesang, aber trotzdem einer druckvollen Produktion. Es klingt teilweise irgendwie alles ein bisschen demohaft, ein bisschen rumpelig. Das kann man durchaus mögen. Mich hat es nicht so überzeugt. Ein auch ganz guter Song ist der Opener Spider Bites. Hat ein staubiges Intro. Erinnert ein bisschen an 59 Sound. Und auch Positive Charge ist ein punkig-rockiger Song. Und dann kommt einfach sehr viel Mittelmaß. Ich möchte den Song Autumn ansprechen. Boah, ich habe es mir dann auch ein bisschen eingeredet, die Melodie ist nicht schlecht, aber es ist, wie langsam kann ein Song sein? Was hat das, 50 BPM? Es ist so langatmig und dann kommt dieses Horror-Solo mit dem Effektpedal, was einen draufsetzt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lahmarschig. Ähnlich Empires, the Weatherman, Living in the Room Above Her, es ist alles so, ey, echt ganz okay, aber halt wirklich nichts, wo ich mir sage, okay, da habe ich jetzt Bock, es nochmal zu hören und vor allem kann sich irgendwie mit anderen Bands irgendwo dann messen, die halt einfach viel weiter sind und viel mehr dementsprechend soundtechnisch und songwriterisch, was man sich gerne anhört. Insgesamt, ich habe lange auf ein Born in the USA gewartet von The Gaslight Anthem, wenn 59 Sound is Born to Run war. Ich denke, das wird es nicht mehr geben. Ich habe zumindest auf ein The Rising gehofft, jetzt wo Brian Fallon seine alte Band zusammengetrommelt hat, wie Springsteen damals nach dem 11. September seine E Street Band wieder zusammengeholt hat. Geworden ist es letztendlich bei dem Versuch, ein Lucky Town zu werden, ein... Ja, dann doch eher ein Human Touch, wobei eine Mischung aus Lucky Town und Human Touch würde man es vielleicht ganz gut beschreiben. Nichts, was wahrscheinlich lange in Erinnerung bleibt. Damit bleibe ich auch bei 3 Sternen mittelprächtig und ich bin gespannt auf eure Bewertung, vor allem Dinge auf Max, dem ja die Band auch viel bedeutet. Ich glaube, Philipp wird durch diese Platte mit Sicherheit nicht mehr zum Fan geworden sein.
Vergleicht man History Books mit dem vor 9 Jahren etwas meiner Meinung nach zu Unrecht harsch geschmähten Vorgänger Get Hurt, drängt sich folgende Frage auf. Ist es wirklich schlimmer, an den eigenen Ambitionen zu scheitern, als sich in der eigenen Ambitionslosigkeit wund zu liegen? Von der Produktion über die Lyrics bis hin zu den Melodien wirkt alles an diesem Album hier saft- und kraftlos, ohne dabei jemals aus Überzeugung scheiße sein zu wollen, wie manch cockrockige Entgleisung auf Get Hurt. Es grenzt gar an ein akustisches Wunder, wie man mit derart viel Kompression einen derart drucklosen Sound hinbekommt. Am eklatantesten ist es in Refrains, vermeintliche Upbeat-Nummern, wo man sich fragt, ob Brian Fallon deshalb nicht die Stimme erhebt, weil die Gitarren plötzlich verschwinden, oder ob sie ins Nirvana gemixt werden mussten, um Fallons ungewohnte Schwachbrüstigkeit am Mikro zu kaschieren. Dafür bekommt er in Michigan 1975 zum ersten Mal ein passables Falsett hin, immerhin etwas. Vor 10 Jahren, als ihre Gitarren noch nicht wie eine MP3 mit 64 Kilobyte pro Sekunde klangen, hätten sie auch Rocker wie Little Fires oder I Live in the Room Above Her durchaus als Highlights verkaufen können. Was auch immer die wahren Motive für diese Reunion gewesen sein wollen, künstlerisch haben sich mit diesem durch und durch mittelmäßigen Album keinen Gefallen getan. Wer trotzdem diesen Monat nicht auf leicht altersmilden Heartland-Punk verzichten will, ist bei den Mansingers dafür auf jeden Fall besser aufgehoben. Philipp, bist du jetzt Fan?
Nein.
Die Hard-Fan, oder?
Ach, das Album, das ist nicht besinnlich, das ist einfach nur ein biederer, kotzlangweiliger, mediokerer Mittemporit auf einem Maulesel durch den mittleren Westen. Und dafür, dass ich nur wegen euch diese gesamte Platte durchgehört habe, verlange ich irgendwann mal eine Gegenleistung für diese wirklich 40 öden Minuten meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme. Dann lieber nochmal zu den schwächsten Alben von Pearl Jam greifen. Die sind alle mal noch punkiger als diese laue Hot Water Music Kackenaufguss hier. Also Gaslight war nie meine Band, aber mit dem Album nie meine Band. Ja, sorry.
So richtig meine Band waren die Drums auch nie. Aber jetzt... aufgrund ihrer Popularität, die ich fast nicht glauben konnte, als ich es mal geguckt habe, wie viele Hörer die bei Spotify haben, habe ich mich dann jetzt doch entschieden, sie zu reviewen für diesen Podcast. Und es mag einen naheliegenderen Sound für die Verarbeitung von Missbrauch geben als Lo-Fi Surf-Pop, aber The Drums sind eben The Drums und seit 2016 sind The Drums nur noch Jonathan Pierce. Und der Umstand, dass Pierces Kosename gleichzeitig der Titel seines sechsten Albums ist und er das Cover im Adams-Kostüm ziert, legen bereits nahe, um welche persönliche Angelegenheit es sich hier handeln könnte. Tatsächlich schlich er sich für die Fotos des Covers und der Singles zurück ins Haus seiner Eltern, die ihn einst in einem religiösen Kult großgezogen hatten, um mit der Vergangenheit abzuschließen und Frieden zu finden. Die Songs des Albums sind die Kehrseite dieser therapeutischen Medaille. Zu gewohnt sommerlichen Jangle-Gitarren und Drum-Machines lesen sich die Texte von Johnny wie ein schonungsloser Selbstexorzismus, den Pierce selbst als Spiegel seiner Seele bezeichnet. All the things they did to me when I was just a young boy. There's a little child that lives in me, I just wanna protect him always. Harter Tobak und notwendige Katharsis auf dem Weg zur Heilung und Fähigkeit zur Selbstliebe, den er mit diesem Album beschritten haben will. Musikalisch hat all der Schmerz jedoch nur vereinzelte Spuren hinterlassen. Die besten Songs des Albums, Plastic Envelope und The Flowers, verströmen angenehme Melancholie statt Beachparty-Laune, während die eigentlich schöne Akustikballade Green Grass und der Minimal Synthpop von Pool God jeweils auf spannungsarme 4 Minuten ausgewalzt wird und Dying sich in unerträglichem Gejaule zu Trap Beats und einem mäßigen Feature der Rapperin Rico Nasty ergeht. Mit Isolate und Better gibt es dafür noch 2 starke und besser gelaunte Uptempo-Nummern, wie man sie von den Drums seit dem ersten Album kennt. Bei 16 Songs inklusive Interludes bleibt das aber, wie meiner Meinung nach, auf eigentlich all ihren Alben eine eher magere Ausbeute. Ich warte einfach weiter auf die Greatest Hits Collection.
Also bei Johnny fehlt mir das Haar und bei diesem Album irgendwie das Verständnis. Mich stört irgendwie dieser penetrant verhaltene, saalheulige Gesang, mich stören diese flachen Synthi-Beats, mich stören diese saftlosen Jangle-Gitarren und die schamlos von Joy Division respektive New Order geklauten Melodien und Hooks. Und mich stören diese Elektro-Effekte, weil sie grundsätzlich ganz nette Songs irgendwie zu einem Wolfenstein 3D-Soundtrack degradieren. Es hat sich schon in den letzten Folgen bei mir leicht angedeutet, aber ich kann mit den Drums nicht wirklich was anfangen.
Ich dachte, Max mag die irgendwie mehr, weil die klingen doch ein bisschen wie The Smiths von den Gitarren. Okay, jetzt redet wahrscheinlich Max nie wieder ein Wort mit mir. Ja, so ein bisschen, oder?
Ja, ich hab's ja nicht komplett verrissen.
Ja. Kann man sagen, sie sind ihrem Stil treu geblieben? Weil so viel Unterschied seit Let's Go Surfing ist ja nicht da, oder? Das kann man hier festhalten.
Definitiv.
Ja, habe mich auch gewundert irgendwo. Das ist ja soundtechnisch eigentlich das, was man immer hat. Die Highlights habe ich mir übrigens ähnlich aufgeschrieben. Isolate, das hatte ich heute den ganzen Tag im Ohr. Ich fand A Plastic Envelope und mit diesem Nachklapp Protect Him Always wirklich sehr schön. Ja. Aber bei Plastic Envelope hätte ich mir mal gewünscht, okay, es ist irgendwo der Stil ist immer dieser Drumcomputer, dieser verhalte Gesang und diese 60s Gitarren. Mensch, kann man da nicht mal ein bisschen Gas geben und nimm doch mal ein richtiges Schlagzeug oder mach mal einen richtigen Rocksong draus, weil es ist halt wirklich alles irgendwo in der gleichen Atmosphäre drin. Es sind ja sehr viele auch kurze Songs, wird dann immer wieder reduziert und erstmal nur so auf Klangflächen und atmosphärische Flächen. So ein bisschen Gas geben könnte man da mal, aber ich finde, es sind einige ganz schöne Songs, aber es ist auch viel, was irgendwo so vor sich hin plätschert wieder dabei. Schon ganz gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nochmal ein mittelprächtig gebe oder ob ich jetzt mal eine starke Scheibe gebe, aber irgendwie hat es auch nicht verdient. Ich finde, ihr sollt entscheiden. Wir bleiben bei mittelprächtig, oder?
Ich würde mittelprächtig geben, der Philipp wahrscheinlich.
Ach, mittelprächtig kann ich auch mitleben.
Ja, komm,
ich wünschte ihm ja nichts Schlechtes.
Nee, es ist okay.
Danke. Philipp, du beschließt jetzt diesen okayen Reigen mit der neuen Platte der Kills, oder?
Mache ich doch gerne. Und weil ich bei Blink so lange gebraucht habe, mache ich das hier auch ganz schmerz- und kurzlos. Die Kills haben mit God Games ihr 6. Studioalbum draußen und die großartige Allison und der ganz okay Jamie haben im besten Sinne eine typische Kills-Platte gemacht. Nachdem mich die Vorab-Singles nicht so wirklich vom Hocker gehaut haben, musste ich das wieder im Gesamteindruck an dieser Stelle wieder mal ein bisschen revidieren. Schon der Open in New York ist der Hit, mit dem die Kills ihre Alben ja obligatorisch beginnen und der mich gleich wieder fühlen lässt, als wäre es vor 20 Jahren, als das Debüt Keep On Your Mean Side rauskam, für mich immer noch einer der besten und fiesesten Garagen-Rock-Platten überhaupt. Ich gebe zu, dass ich die Band nach Blood Pressures 2011 ein bisschen aus den Ohren verloren habe, zumal Allison ja mit Jack White und Dead Weather auch anderweitig gut beschäftigt war und von mir weiterhin heiß geliebt wurde. Insofern ist God Games für mich ein kleiner Wiedereinstieg in die Diskografie und er lohnt sich nicht nur für alle Lo-Fi-Freunde und Nostalgiker. Ja, die Kills sind natürlich weiterhin diese sexy, dreckige, düstere, verraucht, verruchte, natürlich arschcoole Zwei-Leute-Rock'n'Roll-Gang. Aber sie sind eben auch eine Indie-Band, bei der Fans der Pixies und Slowdive und Shoegazer aller Couleur ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Für letztere bieten sich dann Songs wie LA Hex, 103 oder Waste a Peace an. Und wer es abgefuckt und aggressiv mag, hört sich eben Love and Tenderness oder den Titeltrack oder My Girls, My Girls an. Zudem zeigt sich in Songs wie Blank, dass Alison Mossart weit mehr ist als nur eine ultraheiße Croonerin, sondern auch einfach eine tolle, solige Sängerin. Und ja, der Jamie Hinz und Kunz, der kann auch ganz ordentlich Gitarre spielen. Hätten die Kills dazu noch einen richtigen Schlagzeuger statt dieser alten Drummaschine, wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen organischer. Aber egal, denn das Herzblut, das dieses Album und diese Band schon eh und je ausgemacht hat, lässt auch God Games pulsieren wie nichts Gutes. Fazit, es ist sicher nicht ihre stärkste Platte, das Debüt und Blood Pressures bleiben für mich unerreicht, aber ein starkes, abgefucktes Album und ja, in Ermangelung meines besseren Adjektivs einfach eine attraktive Platte.
Matthias, am Schluss lasse ich dir den Vortritt.
Ich würde gerne nach dir kommen.
Das höre ich öfter.
Diese Bamberger.
Womit ich auch schon voll in der Stimmung bin für diese Review. Ich habe es letztes Mal schon gesagt.
Sorry. Es hat einen Grund.
Midnight Boom von den Kills ist eins meiner liebsten Alben überhaupt. Mehr Sex geht eigentlich nicht in einer halben Stunde. Die Heavy Blues Riffs der ersten beiden Alben, die trafen auf innovative Field Recording Samples und pumpende Beats, während Alison Mossart und Jamie Hinz sich lasziv anhechelten, wie Serge Gainsbourg und Jane Birkin beim Quickie auf der Clubtoilette. Seitdem verblassten die Gitarren jedoch zunehmend, das Songwriting wurde fahriger, die Beats wurden schleppend und pluckerten nur noch, bis man auf Ash and Ice den liebestötenden Tiefpunkt erreicht hatte. God Games setzt diesem Trend leider wenig entgegen für mich, trägt für ein paar Highlights wie New York, Waste a Peace und Bullet Sound aber zumindest mal wieder Lippenstift auf. Oh, das war jetzt sexistisch, oder?
Nein.
Was wäre denn das männliche Äquivalent?
Zu Lippenstift?
Ja, genau. Ja, trägt Lippenstift auf und rasiert sich den Sack. Ansonsten verzichtbar. Geht Midnight Boom hören.
Ja, ich kann es sehr kurz machen.
Jetzt darfst du kommen, Matthias.
Yes. Erstmal, ich konnte damit ganz, ganz wenig anfangen. Für mich war das irgendein Geschäppere mit Keyboards und diesem coolen Gesang. Das ist bestimmt alles total cool. Ich konnte echt nichts mit anfangen. Ich gebe deswegen auch nur 2 Sterne nur für Fans. Aber weswegen ich auch als letztes hier drankommen wollte, in dieser Ausgabe ist auch eine Bewertung, vielleicht die größte Fehleinschätzung, die Bravo je bei einer Single-Besprechung gemacht hat, wird abgebildet. Britney Spears' Baby One More Time. Britney Spears gilt in den USA als heißeste weibliche Newcomerin. Ihre Single Baby One More Time kletterte dort bereits in die Top 10. Eine rockende Popnummer mit hartem Beat und blutigem Gesang. R&B-Fans werden begeistert sein. Und dann, Achtung, 2 Sterne nur für Fans. Das war die Bewertung damals vor ihrem Durchbruch.
Ein epischer Fail.
Also so gut wie The Kills. Also, ja gut, Britney ist besser als The Kills, aber bessere Hits, bessere Max-Martin-Produktion, aber gut.
Auf Max Martin komme ich später vielleicht nochmal zu sprechen, ja. Tatsächlich in dieser Folge. Aber es gibt ja auch noch unsere kleine Unterrubrik Kurz und Gut, wo wir euch noch ein paar andere Alben nennen, die wir diesen Monat gut fanden und sie mit wenigen Worten würdigen. Philipp, ja. Möchtest du beginnen?
Ja, ich habe was Kurzes und sehr, sehr Gutes, wenn man sich von den beknackten Titeln und dem beknackten Albumcover nicht abschrecken lässt. Mal wieder bester Schwedenrock, diesmal von einer Gruppe namens Dictatorship und ihrem Zweitling Electric Jihad. Das ist derart geiler und spielfreudiger Retro-Scheiß im Stile von Blue Cheer, MC5, den Stooges und eben aller klassischen Rock'n'Roll-Malocher, dass nicht nur Billy Bragg daran seine helle Freude haben dürfte. Reinhören und geil finden bitte. Die Band heißt Dictatorship und das Album Electric Jihad.
Ja, toller Titel, genau zur richtigen Zeit.
Entschuldigung.
Matze, bei dir geht's wesentlich geschmackvoller zu.
Die neue Cannibal Corpse, Chaos Horrific. schon mit dem ersten Song Overloads of Violence. Wie cool kann man denn einen Song nennen? Gibt alles vor. Es macht richtig Spaß zu hören. Geht voll auf die 12. Cannibal Corpse, eine ganz wichtige Band, die immer Spaß macht, um Dampf abzulassen. Aber eigentlich wollte ich noch über Ilge Nur auch sprechen. Ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber es hat mir sehr gut gefallen. Die deutsche Singer-Songwriterin hat ihr Album in Los Angeles aufgenommen und immer mit California-Vibes kriegt man mich ja. Die ersten beiden Songs sind noch ein bisschen verhalten, aber spätestens ab Three Thing und The Unknown und Red Rock Road ist es wirklich absolutes, hochklassiges Songwriting und ganz, ganz toller West Coast Songwriter Pop. Auch absolute Empfehlung.
Danke, mir fällt ein besserer Songtitel ein. Er ist auch ein Cannibal Corpse und heißt Fucked with a Knife.
Ja, auch sehr bekannt, ja.
Und Klassiker.
Und heute Klassiker der geschmackvollen Unterhaltung. Ich habe jetzt auch heute eine Nachricht gehört. Es gibt bald ein Malbuch von Cannibal Corpse, das sie rausbringen.
Stell ich meine Tochter.
Und die Motive sind tatsächlich so, wie man sich's vorstellt. Also man braucht viel Rot und Hautfarben.
Und Darmfarbe.
Ja, wer den Kleinen noch was Überraschendes unter dem Weihnachtsbaum legen möchte, hat hier seine helle Freude. Ja, wenn Matze Metal darf, dann darf ich auch. Svalbard sind eine Band aus Bristol um Sängerin und Gitarristin Serena Cherry, die mich seit jeher begeistert. Ihren shoegazigen Black Metal auf ihrem vierten Album The Weight of the Mask, aber zunehmend mit Melodic Death Metal und jede Menge Pop-Appeal anreichert. Das ist definitiv nichts für Puristen und für alle anderen ein Brett. Dann habe ich noch Squirrel Flower, das ist Ella Williams, die auf ihrem dritten Album Tomorrow's Fire nicht mehr kargen Singer-Songwriter-Sound fährt wie bisher, sondern die Gitarren auch mal ein bisschen scheppern lässt. So klänge Phoebe Bridges, wenn sie nicht von Elliott Smith, sondern von seiner Band Heatmiser beeinflusst worden wäre. Und zum Schluss habe ich noch das selbstbetitelte Debütalbum von Spiritual Cramp aus San Francisco. Kommt erst morgen raus, also heute, wenn ihr es hört vielleicht, dürft es vorab schon hören. Das sind ehemalige Hardcore-Dudes, die jetzt perfekten 2000er-Scheiß für die Indie-Disco machen. Wenn dem DJ zwischen den Hives und den Kaiser Chiefs gerade nichts einfällt. 26 Minuten perfekt produziertes, ultra-catchy Comfort-Food ohne Ausfall und ohne ein Gramm Fett. Und jetzt feiern wir wieder Geburtstag.
The good old days.
Diesen Monat konnten wir aus dem Vollen schöpfen, weil auch Room on Fire von den Strokes und Shoots to Narrow von den Shins 20. Geburtstag hatten. Aber ich wollte einem anderen Album an dieser Stelle den Vorzug geben, weil es im Grunde seit seinem Erscheinen einen festen Platz in meinem Herzen sicher hat. Dabei handelt es sich um das vierte Album einer 1997 gegründeten Band aus Bellingham in Washington namens Death Cab for Cutie mit einem zumindest für Uli unaussprechlichen Namen. Transatlanticism erschien am 7. Oktober 2003 auf dem Indie Barsuk Records und wurde in Deutschland von Grand Hotel Van Cleef vertrieben. Es war eine bewegte Zeit für die Band, denn nach Jahren des Nischendaseins hatte Sänger Ben Gibbard mit seinem Elektropop-Nebenprojekt The Postal Service und dessen einzigen Album Give Up im Frühjahr 2003 einen unerwarteten Hit und eins von Sub Pops bestverkauften Platten überhaupt hingelegt. Während es in der Hauptband allerdings kriselte. Jason McGurr kam dann auch als neuer Drummer dazu und spielte sein kreatives Talent gleich voll aus. Wie Brian Davendorf von The National schafft er es nämlich, jeden noch so krummen Takt völlig selbstverständlich klingen zu lassen. Wie der Albumname bereits suggeriert, war Gibberts Leitidee, geografische Barrieren als Metapher für zwischenmenschliche und emotionale Konflikte zu gebrauchen, was sich im majestätischen Titelsong ebenso nachvollziehen lässt wie in diesen schönen Zeilen des Openers The New Year. Ich zitiere, I wish the world was flat like the old days. Then I could travel just by folding a map. No more airplanes or speed trains or freeways. There'd be no distance that could hold us back. Was mich neben seiner musikalischen Schönheit an der Schnittmenge aus Emo und Indie-Rock aber wohl besonders eingenommen hat, das war der Charakter Gibberts, der an vielen Stellen durch die Zeilen schien und mir zumindest in meinen frühen Zwanzigern einen brutal ehrlichen Spiegel vorhielt. Ein sich an der eigenen Empfindsamkeit aufgeilender Mann, der seine emotionale Intelligenz kalkuliert einsetzt, um die Frauen abzuservieren, die er haben könnte, und sich in selbstgerechte Melancholie hineinsteigert, wenn er mal nicht bekommt, was er will. Und alles nur, um sich die eigene Beziehungsunfähigkeit nicht eingestehen zu müssen. Sorry an dieser Stelle an all meine Exen von 2005 bis 2010. Gibbard bringt das in Tiny Vessels lakonisch auf den Punkt. Yeah, she was beautiful, but she didn't mean a thing to me. Musikalisch markiert Transatlanticism den Übergang und den Sweet Spot zwischen der Lo-Fi-Ästhetik ihres Frühwerks und dem, wenn auch nicht minder wirkmächtigen und qualitätsärmeren Hochglanz-Indie-Pop ihrer frühen Major-Label-Zeit. Dem mittlerweile ausgestiegenen Gitarristen Chris Waller gehört für seine Produktion hier fast der gleiche Anteil an Lob wie Gibbard. Die Songs sind catchy, aber nicht anbiedernd, anspruchsvoll arrangiert und detailverliebt, aber nicht überladen oder verkopft, vollgepackt mit transzendentem Schönklang, mitreißender Laut-Leise-Dynamik und Hooks für die Ewigkeit. Beim endgültigen Durchbruch mögen auch ihre Auftritte in der Soap OC California geholfen haben, wo der Hauptcharakter Seth Cohen ein Transatlanticism-Poster über seinem Bett hängen hatte. So hatte sich das Album bis 2007 dann auch über 500.000 Mal in den Staaten verkauft und landete bei NPR unter den 50 wichtigsten Alben der 2000er, bei Rolling Stone immerhin auf Platz 57 und nicht zu vernachlässigen, definitiv in meiner All-Time Top 10. Und wenn ihr dieses Album noch nicht kennt, dann hört es euch spätestens jetzt an.
Ich muss dich korrigieren. Der Hauptcharakter bei OC California ist Ryan Edward, gespielt von Benjamin McKenzie, beziehungsweise die weibliche Hauptcharakter war Misha Barton als Marissa Cooper. Aber Adam Brody als Seth Cohen war ja eher nur Nebendarsteller, also schon mit im Vordergrund, aber ist nicht der Hauptcharakter gewesen. Ist egal.
Ich habe das immer nur mitgeguckt mit meiner damaligen Freundin.
Okay.
Was ich noch ergänzen kann, ist, dass...
Möchtest du sonst was ergänzen?
Ja, was ich ergänzen kann, ist, dass die in mehr Serien zumindest gespielt wurden. Also auch in How I Met Your Mother kamen Songs von Death of Beauty, soweit ich weiß. Und ein sehr, sehr, sehr starkes Album, nur finde ich Room on Fire und Shoots to Narrow noch stärker. Aber das soll natürlich das nicht schmälern. Es ist wirklich es ist schon ein großes Album, natürlich.
Ist das eigentlich bei Grand Hotel Van Cleef nur für den deutschen Markt erschienen? Oder wie weißt du, wie das genau war?
Ich weiß nicht, ob Grand Hotel Van Cleef auch in ganz Europa vertreibt. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, gute Frage. Möchtest du auch was zum Album sagen sonst?
Nein, da hast du ja schon alles gesagt. Du bist ja da auch der größte Fan.
Das stimmt.
Es war, wäre jetzt bei mir wahrscheinlich noch hinter Jimmy Eat World oder den Get Up Kids, aber es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gelungene Platte und ein absoluter Klassiker.
Und ich hab's auf Schallplatte übrigens.
Du kennst ja den Rest meiner All-Time Top 10 nicht.
Max, ich hab das Album sogar auf Schallplatte.
Wow. Das war tatsächlich auch eine der ersten Schallplatten, die ich mir gekauft habe, als ich 2012 mit dem Sammeln angefangen habe. Ja gut, dann gilt mein Wort und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Headliner.
Gut.
Der Headliner. Wer meine Stimme nicht leiden kann, der tut mir heute leid. Ich muss weiterreden. Wir stellen uns heute eine sehr interessante Frage. Und zwar, ist Måneskin die letzte Rockband? Was soll das denn plötzlich werden, sich viele von unseren HörerInnen fragen. Weder haben wir Måneskin in diesem Podcast jemals thematisiert, noch mangelt es gefühlt an großen Rock-Acts. Zum Nachdenken hat mich aber ein hervorragender Artikel von Dan Brooks in der New York Times gebracht, der diese Frage im Titel stellt und auch ein Stück weit nachvollziehbar mit Ja beantwortet. Ich gehe jetzt in der Folge nur auf ein paar Aspekte seiner These ein. Für die, die es interessiert und die kein Times-Abo haben, gibt es den Artikel aber auch in Audioform kostenlos im Feed des New York Times Podcasts The Daily vom 15. Oktober. Und ich glaube auch bei YouTube, wenn ihr die Frage Måneskin the last rock band googelt. Ja, Brooks beschreibt in dem Artikel den Erfolg von Måneskin, ohne Zweifel die größte italienische Rockband aller Zeiten, von ihrem Eurovision-Sieg über Stadiontouren in den Staaten. Und tatsächlich fällt mir kein zeitgenössischer Rock-Act mit Mitgliedern Anfang 20 ein, den man nicht als Legacy-Band bezeichnen würde, der Vergleichbares vorzuweisen hat. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass sie ein junges Publikum anziehen, das zu seinen Lebzeiten noch keinen Rocksong an der Spitze der Charts erlebt hat oder Rockmusik als kulturellen Mainstream abseits der Hörgewohnheiten ihrer Eltern erfahren hat. Tatsächlich waren nämlich die letzten Rockchart-Topper in den USA Nickelback mit How You Remind Me im Jahr 2001. Also, wollt ihr jetzt schon einsteigen oder soll ich noch ein bisschen weiter thesen?
Thesen noch eine Minute.
ebenfalls eindrucksvoll fand ich Brooks Feststellung, dass junge Hörer und auch Måneskin selbst die Rockmusik der Vergangenheit dank Streaming als etwas Monolithisches wahrnehmen, wie wir zum Beispiel Jazz, und nicht zwischen den Pixies und den Stones unterscheiden, wenn sie ihnen in einer Playlist serviert werden, weil sie keinen Begriff mehr haben von Ähren wie Classic Rock, New Wave, Punk, Hair Metal oder Grunge. Oder auch zwischen Mainstream und Indie als dessen Gegenbewegung unterscheiden können. Und das lässt sich auch aus dem Potpourri von Måneskins Musik ganz gut nachvollziehen, die ja irgendwie auch wie eine Kreuzung aus Led Zeppelin und den Killers klingt. Und ich finde sie übrigens auch furchtbar. Und ich habe jeweils nur zwei Songs gehört. Aber ich fand die Feststellung eben sehr interessant, dass tatsächlich es keine neue Band gibt, die solche Zahlen von Menschen für Rockmusik begeistern kann und gleichzeitig auch junge Leute anspricht, für die ansonsten nur R&B und Hip-Hop relevant sind.
Also ich darf vorweg mal erwähnen, dass ich Måneskin schon mal live gesehen habe, im Gegensatz zu euch.
Oh, Neid.
Glückwunsch.
Aber nur bei Rock im Park. Und ich mag einfach keine Verallgemeinerungen, und ich finde, dieser an sich sehr gut geschriebene Text ist aber voller Verallgemeinerungen. Ich meine, woher nimmt der immer diese steilen Thesen? Weil es gibt ja keinerlei empirische Daten dazu, was junge Leute wirklich hören und weshalb sie es hören. Gerade in dieser ultra ausdifferenzierten und ultra individualisierten Musikwelt. Von dem her, es ist gewagt, er hat auch ein Stück weit schon ein bisschen recht, aber er erwähnt halt Namen wie Coldplay oder Foo Fighters gar nicht. Diese Bands spielen halt in Sphären, in die wird Måneskin nie kommen. Also ich glaube, keine Ahnung, Måneskin werden längst sich aufgelöst haben oder sind in einer Bedeutungslosigkeit verschwunden, wenn Dave Grohl noch um die Erde chatten wird und die Stones zur Steel Wheelchair Tour 2030 laden. Deswegen ist ein bisschen alles zu kurz gefasst, finde ich.
Ja, der Punkt, den du machst, das sind aber alles Legacy Acts, wie ich es beschrieben habe. Ja, die gibt's alle seit über 20 Jahren. Die haben ein Publikum, das älter ist als wir und dann sich vielleicht über deren Kinder fortsetzt. Aber Måneskin, die sind halt erst Anfang 20 und machen Rockmusik. Und das gibt's auf dem Level halt heutzutage nirgends anders. Gut. Außer, wie heißt diese Led Zeppelin Rip-Off-Band?
Greta von Fleet.
Greta von Fleet, aber die sind auch nicht auf dem Level wie Måneskin.
Ja, aber ich finde auch Måneskin sind generell nicht so wirklich erfolgreich. Also in den USA kennt ihr kein Schwein.
Naja. Doch, die haben das Stadion aus, die sind eine Stadiontour in den USA. Darum geht ja der Artikel. Die spielen Madison Square Garden gespielt.
Also ich habe mir relativ lang auf dem Sofa mit meiner Freundin die VMAs angeschaut und die bestanden zwar zu 90% nur aus Taylor Swifts Gesicht und sie ist auf die Bühne, hat irgendeinen Preis abgeholt, aber die einzige Rockband so ziemlich war da wirklich Måneskin, die irgendwo für Preise nominiert war oder in irgendwelchen Einspielern vorgekommen ist. Von daher zumindest im Trendbarometer oder was auf TikTok oder so läuft, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass das die einzige große neue Band zumindest ist, die jetzt in den letzten Jahren gegründet wurde. Während ja die Foo Fighters oder Coldplay ja, wie du sagst, ja schon auch als Legacy Act gelten, was halt einfach schon wahrscheinlich Classic Rock bei den jungen Leuten ist.
Ja.
Rockmusik hat kein Mainstream-Appeal mehr. Das ist nichts, was in solchen Sphären stattfindet. Ich glaube aber auch nicht, dass die Band jetzt daran was ändert. Das ist halt einfach auch ein Gag, den es für eine Zeit lang geben wird. Aber wir werden jetzt auch nicht die Rockmusik retten für die Art, was wir machen, was halt komplett inhaltsloser Quatsch ist. Da geht es ja auch mehr um Style und Inszenierung anstatt an irgendeine Haltung oder ja.
Hey, sie haben einen Anti-Putin-Song.
Ja, stimmt, das steht auch da drin, ja.
Im faschistischen Italien gar nicht so selbstverständlich.
Ja, aber ich wage zu behaupten, dass es nicht das Ende ist, weil erfahrungsgemäß kommen sehr erfolgreiche neue, junge Bands zwar nicht mehr alle paar Jahre raus, so wie früher, also die Intervalle sind schon durchaus länger geworden, aber es liegt halt auch dran, dass das irgendwie Weltruhm nicht mehr so nachhaltig ist wie früher. Oder schert sich heute noch irgendwer um Eminem oder um Nickelback oder um sämtliche New Wave, New Metal Gruppen oder um Bruno Mars, der war auch vor 10 Jahren des Nonplusultra. Mittlerweile hört man von dem auch gar nichts mehr. Es ist generell als wie Kurzleben.
Ich glaube, der könnte immer noch die Halftime-Show vom Super Bowl bestreiten. Die Leute wüssten noch, wer er ist. Aber
die ganz junge auch schon
als einzige andere. Als einzige andere halbwegs rockige Frau noch Olivia Rodrigo ein, die Massen bewegen kann.
Die war auch
deren Musik ich tatsächlich
die war auch bei den VMAs
lieber mag als Måneskin.
Oder Machine Gun Kelly.
Ja, okay, jetzt hast du mich, Philipp. Du hast widerlegt. Machine Gun Kelly ist die letzte Rockband. Weil Rock danach endgültig tot sein würde, wahrscheinlich. Ja. Ich habe noch mehr Thesen. Anders als Pop hat es Mainstream-Rock seit den frühen 90ern ja auch nicht mehr geschafft, von Kritikern ernst genommen zu werden. Brooks nennt es im Artikel den PNRC, den Post-90s Rock Consensus. Also, dass alles abseits des Indie-Rocks automatisch als minderwertig rezensiert wird, während gleichzeitig unter dem Mantel des Poptimism Beyoncé und früher auch Drake regelmäßig unter den besten Alben des Jahres zu finden sind und selbst Justin Bieber bei Pitchfork mal passable Kritiken bekommen hat. Sind Måneskin, deren Musik ich ja auch furchtbar und dumm finde, also die Auserkorenen, um Rock für die breite Masse zu rehabilitieren und aus der Versenkung zu holen? Und dürfen wir uns überhaupt anmaßen, wir als elitäre Kritiker das zu verurteilen?
Er vergisst aber auch R.E.M. in seiner Betrachtung, finde ich.
Kannst du es ausführen?
Ja, was war das mit diese Bezeichnung, diese Abkürzung für Post-90s? Nee, wie war das?
Rock Consensus.
Ja, R.E.M., wie lange waren die aktiv? Bis?
Mitte 2000er, 2008 oder
ja,
so?
Ja, und die waren bis dahin ja immer noch eine...
Ja, aber die kommen ja aus dem Indie. Das sind ja die phänotypische amerikanische Indie-Band.
Ja, aber die waren ja am Ende überhaupt nicht mehr Indie.
Naja, aber die haben ernstzunehmende Wurzeln und eine Integrität als Band sich bewahrt, auf jeden Fall, die ihre Indie-Vergangenheit schon hat durchscheinen lassen. Ja gut,
aber ich glaube sogar meine Mama hat
R.E.M. würde ich nichts kommen lassen.
Die waren dann schon so ein...
Ja, schwierig. Ja, du hast ja auch noch Foo Fighters Alben.
Ja, stimmt ja auch.
Und deine Mama wahrscheinlich auch.
Nee, die wird das wahrscheinlich nicht mehr... Ja, wobei, der Trommler von dem... Ja.
Die kriegt sie dann zu Weihnachten, ob sie will oder nicht. Ja, aber mag jetzt jemand meine Frage beantworten?
Wie war nochmal die Frage?
Sind sie die Auserkorenen?
Was war denn jetzt die These nochmal genau, dass, dass quasi man dem Pop lieber zuschreibt, irgendwie anspruchsvolle Indie-Musik zu sein als Rock, oder...
Ja, dass wir uns einfach in der Rockmusik, wir maßen uns an, dass alles Indie sein muss, und während der Pop sich's einfach leichter macht und Popstars auch positiv bewertet einfach. Und sollte man Måneskin deshalb vielleicht mit etwas sanfter anfassen, ja, und sagen, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen für Rocktimism, wo wir sagen, nur weil es der Masse gefällt, muss es ja nicht schlecht sein.
Måneskin ist doch auch nur eine Popband. Das hat doch auch nichts mit Rock zu tun. Das ist halt verkleidet als Rock. Aber das ist doch völlig egal, ob das Olivia Rodrigo oder ein fetziger Miley Cyrus-Song ist. Und das ist halt jetzt sind halt einfach vier wilde Typen, beziehungsweise drei Typen und eine Frau, die halt ein Rock-Klischee bedienen, das ist doch nur ein Gimmick. Also ich finde, das sollte man überhaupt nicht irgendwo einordnen, damit ist eine Revitalisierung der Rockmusik oder Vergleichbares. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie völlig falsch bin, aber wenn man Rock als Gimmick benutzt, funktioniert das halt manchmal. Aber ich glaube so, damit knüpfst du nicht mehr an Zeiten an, wo Rockmusik von irgendeiner Haltung kommt. Sei es jetzt irgendwo, du bedienst dich irgendwo an dem klassischen Rock oder an dem Indie-Rock und sagst, ja, hast irgendwie eine Grundlage dahinter. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, das Måneskin, die haben ja so ein bisschen so ein Gender-Bending betreiben die ja durch ihre Outfits und so weiter. Ich glaube, die geben da schon zumindest für junge, vielleicht auch queere Leute so einen Anknüpfungspunkt, dass sie sagen, ja, die ziehen sich auch so an und die sind vielleicht nicht so klar in Rollenklischees oder Geschlechterklischees einzuordnen. Vielleicht ist das ja deren positive Eigenschaft oder deren Fähigkeit oder deren Merkmal, dass sie zur, wie nennt man das, Projektionsfläche macht.
Wobei es halt dann am Ende halt nicht mal um die Musik geht, sondern dann war es nur um das Statement oder so.
Klar.
Das ist halt also Pop, ja.
Übrigens, Måneskin sind nächstes Jahr Headliner bei Rock im Park und Rock am Ring.
Ja, was ihre Größe nochmal unterstreicht, oder? Und ihre Relevanz.
Aber weißt du, wenn ich jetzt so die Liste aufmache, so was weiß ich, Elvis, Beatles, Stones, Doors, Zeppelin, was weiß ich, Pistols, Maiden, Guns N' Roses, Nirvana und das Ende vom Lied ist dann Måneskin, irgendwie passt das nicht rein. Oder ist das jetzt bloß meine verkrustete Denke?
Ja, das ist ja eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist deine verkrustete Denke, weil für einen 16-Jährigen sind alles von den Beatles bis zu, bis über The Smiths, bis wahrscheinlich hin zu Nirvana, das sind alle Songs in der Rock-Playlist, die sie hören. Und deshalb nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Das ist gut, aber alles Musik mit Gitarren. Und Måneskin passen da perfekt rein.
Aber der 16-Jährige wird ja irgendwann mal 17 oder 20 und dann vielleicht ein bisschen ausdifferenzierteren oder geschmackvolleren Musikgeschmack und nicht mehr alles nur über Playlisten abfrühstück. Also ich glaube nicht, dass die Menschen generell alle so doof sind.
Das ist deine Worte in Gottes Ohr, Philipp. aber gut, ich würde mit der Anekdote enden, mit der Brooks auch endet in dem Artikel.
Mit einem wunderbaren Satz übrigens,
Die auch ein Stück weit illustriert, warum Rock, der ja mal für Rebellion stand, womöglich nie mehr in den Zeitgeist passen wird. Er ist da in Italien und es kommen zwei junge Damen zu ihm her, Dorca und Sarah, Mitglieder im Måneskin Fanclub. Sie sagen über Måneskin, they allow you to be yourself. Sie erlauben dir, du selbst zu sein. Als Brooks sie dann fragte, ob sie sich so fühlen, als ob ihre Kultur konservativ sei, in einer Art und Weise, die sie davon abhält, sie selbst zu sein, sagte Dorca dann allerdings, es stellt sich vielleicht heraus, dass du doch du selbst sein kannst, aber das weißt du zuerst nicht. Du denkst, du kannst es nicht. Und dann kommt daraufhin Brooks finale Feststellung, die so genial ist, dass ich sie im Original vorlesen muss. How disorienting must those feelings, er meint hier die jugendliche Rebellion, be when they have been fully monetized, fully sanctioned, when the response to your demand to rock and roll all night and party every day is great, exactly, thank you. In a culture where defying consensus is the dominant value, anything is possible except rebellion. It must be strange in this post-everything century to finally become yourself and discover that no one has any problem with that.
Amen.
Also, man kann versuchen zu rebellieren, wie man will, aber es ist alles schon möglich, es war alles schon da. Individualismus wird an jeder Ecke gefeiert und deshalb gibt es gar keine Möglichkeit mehr anzuecken mit irgendwas. Kurz gefasst. Und deshalb ist Rockmusik und der Gedanke, der hier zugrunde liegt, wahrscheinlich abseits unseres kleinen Indie-Zirkels und irgendwelcher Rammstein-Shows wahrscheinlich tot.
Gibt's eigentlich die Band Rockbitch noch?
Rockbitch sind die Rettung des Rock.
Aber sie retten vielleicht noch die
Rockbitch. Die haben tolle Live-Shows gemacht.
Also, ich würde Måneskin vielleicht deshalb auch als die letzte Rockband bezeichnen, weil danach der Mainstream-Rock vielleicht für immer tot sein wird.
Sag sowas nicht.
Wir haben doch mit Mainstream nichts am Hut. Wir sind doch der Indie-Rock-Podcast.
Wir sind der Shit.
Und dass Indie-Rock nicht tot ist, das werdet ihr gleich merken, wenn ich euch die Veröffentlichung bis Ende November präsentiere.
Future Noise.
Also, was kommt noch raus in diesem Jahr? Im Dezember kommt ja kaum noch was, traditionell. Aber heute, am 3.11., gibt es die Hype-Band des letzten Jahres, Bar Italia, mit ihrem neuen Album The Twits. Ein paar alte Herren aus den 90ern kommen zurück. Ihr erstes Album seit, glaube ich, bald 30 Jahren. Drop 19s mit Hard Light. Marnie Stern, die ist auch schon länger dabei, bringt The Comeback Kid heraus und die Cold War Kids von der großen Indie-Welle der 2000er bis heute hierher gespült. Die bringen jetzt nach 20 Jahren ihr selbstbetiteltes Album raus. Wir sind gespannt. Am 10. November kommen dann Beirut wieder mit Hatzel. Keine Ahnung, ich glaube, bei Beirut wird es dann tatsächlich so ausgesprochen. Den gibt's auch noch, den Herrn Condon. Zach Condon heißt er, glaube ich. Das Nerven-Nebenprojekt, All diese Gewalt, hat ein neues Album am Start. Und es heißt Alles ist nur Übergang. Dass die alte Punkband Scream ein neues Album rausbringt, haben wir letztes Mal schon erwähnt. DC Special auch am 10. November. Am 17. November kommt die Deutsch-Punk-Band Adam Angst mit Twist. Und am 24. November einer der wenigen deutschen Rapper, auf den ich mich auch noch einigen kann, Casper mit Nur Liebe immer. Auch wenn Crow diesmal auch auf einem Song dabei ist. Aber
oh je.
Verzeihen wir ihm. Und ich glaube, das ist das dritte Guided by Voices Album dieses Jahres. Nowhere to go but up. Auch am 24. November. Und das war's dann so ziemlich für 2023. Und im Dezember werden wir euch dann sagen, was die besten Alben dieses Jahres waren. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch auf die Debütsingle der Sängerin Lou Berger hinweisen, die uns geschrieben hat. Sie bezeichnet das als, ja, und deshalb würde ich, hätte ich ihr gerne oder lieber den Promo-Text geschrieben. Sie bezeichnet das als kraftvollen Dance-Rock-Track, der den Mut aufgreift, sich aus gescheiterten Beziehungen zu lösen und voll von Selbstvertrauen und Gefühlen ist. Mit starken Beats, Gitarrenriffs und einer Fusion aus Soul, Rock und Dance schafft Lou einen mitreißenden, frischen Sound. Ein empowernder Mitsing-Song. Ein Freigeist-Song. Das klingt furchtbar, ist aber eigentlich ganz cool. Deshalb hänge ich euch den Song Back Again von Lou Berger ans Ende dieser Folge. Und danke dem Matthias, dass er für den Uli eingesprochen ist.
Danke, Matze.
Immer wieder gerne. Immer wieder gerne.
Und Philipp, dir danke ich, dass es dich gibt.
Dito, Max, Dito.
Und euch werten HörerInnen danke ich fürs Zuhören. Bis nächsten Monat. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Servus.
And now there will be different days. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.